Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute wieder einmal mit unserem häufigsten Gast in der Podcast-Serie, nämlich mit Magdalena Cooper. Hallo, Frau Cooper.
Hallo.
Und wie immer, wenn Frau Cooper mit an Bord ist, geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Und heute reden wir insbesondere über den Ausschluss für Rüstung in nachhaltigen Fonds. Wie begann die ganze Geschichte mit den Ausschlüssen und der Rüstung? Fangen wir mal von vorne an. Ich glaube, wir müssen da ungefähr 6, vielleicht sogar schon 7 Jahre zurückgehen. Noch nicht so lange.
So lange nicht. Also das Zielmarktkonzept zur Nachhaltigkeit haben wir Ende 2021 final vereinbart.
Ja, aber die Verhandlungen begannen natürlich deutlich vorher. Also irgendwie gefühlt sind so 6 Jahre, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Zielmarktkonzept, ein Ausschluss von MiFID, von MiFID II. Wo wir mit dem Zielmarkt definieren müssen. Und damals gab es eben die große Frage, die wir alle gemeinsam, die Banken und wir, beantworten wollten. Was kann man denn, wie kann man den Zielmarkt definieren für Fonds mit Nachhaltigkeitskriterien? Und ich erinnere mich noch, als wir da begonnen haben, kamen die Banken mit einer riesigen Liste, endlos langen Liste von Ausschlüssen, was alles nicht geht in einem Fonds, der sich Nachhaltigkeit nennt. Und dann haben wir geantwortet, na Leute, wir müssen doch noch irgendwas kaufen dürfen. Also so können wir ja keinen Fonds managen, wenn ihr alles ausschließen wollt, aus Reputationsgründen, weil ihr Angst habt, eure Kunden bezichtigen euch des Greenwashings. Also wir müssen schon noch in der Lage sein zu investieren. Nach langen Diskussionen mit den Verbänden der Kreditwirtschaft ist es uns dann schließlich gelungen, die Liste auf 3 Ausschlüsse herunter zu verhandeln. Im Wesentlichen 3 Ausschlüsse, nämlich Tabak, Kohle und Rüstung.
Es kam noch ein 4. Ausschluss, allerdings qualitativ bei Verstößen gegen UN Global Compact. Das gehört auch noch dazu, also eigentlich 4 Ausschlüsse.
Okay, noch der UN Global Compact. Da sind wir jetzt dann auch ganz gut gestartet mit diesem Konzept. Und plötzlich kam der Ukraine-Krieg. Und durch den Krieg in der Ukraine hat sich die Bewertung des Themas Rüstung in der Öffentlichkeit und auch in der Politik natürlich erheblich gewandelt. Wir haben heute in Deutschland eine völlig andere Einstellung zum Thema Rüstung. Wir haben eine Bevölkerungsmehrheit, die sich für Rüstung ausspricht. Wir haben eine Mehrheit in den Parteien, die sich dafür ausspricht. Und der BVI hat immer noch diesen Rüstungsausschluss. Und das hat uns natürlich politisch etwas in die Bredouille gebracht. Es gab Diskussionen und es gab auch viele Zeitungsartikel, wo Vertreter aus der Verteidigungsindustrie den BVI bezichtigt haben, wir würden die Finanzierung ihrer Unternehmen behindern. Dummerweise liegt es daran, dass das Zielmarktkonzept zwar ein Gemeinschaftswerk von BVI und Kreditwirtschaft ist, aber irgendwie ist das Branding so, dass es das BVI-Zielmarktkonzept ist. Also letzten Endes hat sich dann alles auf den BVI konzentriert. Es gab sogar eine Podiumsdiskussion auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Frühling. Da war Christian Lindner mit auf dem Podium und da hieß es dann auch wieder von Vertretern der Rüstungsindustrie, ja, der BVI würde also verhindern, dass sie Finanzierung bekommen. In Wahrheit war es natürlich so, dass es nicht nur ein Gemeinschaftsprojekt ist, dieses Zielmarktkonzept, sondern dass wir auch schon längst begonnen hatten, darüber zu diskutieren, wie wir uns zu dem Thema Rüstung verhalten.
Die Diskussionen kamen so richtig in Fahrt mit der Entwicklung der ESMA-Leitlinien für nachhaltigkeitsbezogene Namenszusätze. Denn der Grund, der eigentliche Grund dafür, dass wir uns in diesem ESG-Zielmarktkonzept auf Mindestausschlüsse geeinigt haben, war, dass wir sonst keinen Standard hatten, auf den wir uns hätten berufen können, um einen Mindeststandard im Sinne der Nachhaltigkeit festzulegen. Und mit den ESMA-Leitlinien kam erstmals ein EU-weit einheitlicher Standard in Sicht. Und da unsere Branche ja europäisch aufgestellt ist und durchaus grenzüberschreitend arbeitet, sind wir sehr daran interessiert, europäische Standards zu übernehmen. Und das kam uns hier zugute.
Wie können wir jetzt diese Leitlinien für nachhaltigkeitsbezogene Zusätze in Vornamen, die die ESMA verabschiedet hat, nutzen, um, ich sage es jetzt mal vereinfacht, um die Kuh vom Eis zu bringen? Wie kriegen wir jetzt diesen Rüstungsausschluss los?
Die ESMA-Leitlinien enthalten zwar unterschiedliche Kriterien für unterschiedliche Fondsnamen, aber sie haben eines gemeinsam. Alle Fonds, die sich als nachhaltig oder ähnlich bezeichnen, müssen mindestens die sogenannten CTB-Ausschlüsse einhalten, also die Ausschlusskriterien für Climate Transition Benchmarks. Und das sind hier 3 Ausschlusskriterien. Eines davon ist auch rüstungsbezogen, aber umfasst nur den Ausschluss von Investitionen in geächtete Waffen. Also ganz klar kein weitergehender allgemeiner Rüstungsausschluss.
Man kann ja sogar sagen, im Umkehrschluss, dass konventionelle Waffen dann zulässig sind.
Zunächst zulässig sind, genau. Darauf haben wir uns dann in den Diskussionen bezogen.
Und wie weit sind wir jetzt gediehen mit unseren Gesprächen? Wie ist die Position des BVI? Wie verhalten sich demgegenüber die Vertreter der Kreditwirtschaft?
Wir haben tatsächlich zunächst versucht, das ESG-Zielmarktkonzept umfassend an diesen neuen EU-Mindeststandard anzugleichen, also alle nationalen Ausschlusskriterien zu streichen und sie durch den CTB-Standard zu ersetzen. Das ist uns noch nicht ganz geglückt, weil das ESG-Zielmarktkonzept eben nicht nur für Fonds gilt, die in Zukunft diese neuen ESMA-Leitlinien umsetzen werden, sondern auch Standards für Zertifikate und Anleihen mit umfasst. Und mangels Betroffenheit war man hier nicht so ganz gewillt, unserem Vorstoß zu folgen.
Auf Bankenseite.
Aber wegen der breiten gesellschaftlichen Debatte haben wir uns doch darauf geeinigt, zumindest den allgemeinen Ausschluss für Rüstungsgüter zu streichen.
Gilt das jetzt ab sofort? Ich glaube, wir haben das ja erst nochmal mit der BaFin zu besprechen, oder?
Wir sind so weit, dass wir eine Einigung unter den Verbänden haben. Wir haben den Vorschlag eines angepassten ESG-Zielmarktkonzepts und diesen Vorschlag haben wir jetzt an die BaFin übermittelt mit der Bitte, den Vorschlag informell freizugeben. Und darauf warten wir immer noch.
Wie lange warten wir dann noch? Wann rechnen Sie?
Das können wir noch nicht sagen.
Mit grünem Licht von der BaFin. Ich bin sicher, dass wir grünes Licht bekommen von der BaFin. Die Frage ist nur, wann?
Wir glauben, noch ein paar Wochen wird es dauern. Das sind, also die zuständige Mitarbeiterin ist im Urlaub und vielleicht auch deshalb.
Aber es hat nicht damit zu tun, dass die BaFin sich schwer tut, dass jetzt ihre eigenen Standards überholt sind. Die BaFin hat sich ja selbst schon vor einigen Jahren kreativ gezeigt und hat ja selbst eine Vornamensleitlinie veröffentlicht, die jetzt natürlich überholt ist durch die ESMA-Leitlinie.
Wir haben keine Anzeichen dafür, dass die BaFin inhaltlich zum Thema Mindestausschlüsse im ESG-Zielmarktkonzept sich äußern wird. Das entspricht eigentlich nicht der aktuellen Haltung der BaFin in Sachen Nachhaltigkeit. Und ja, die Verwaltungspraxis der BaFin für die Zulassung von nachhaltigen Investmentvermögen, so hieß es ja.
Ja, eine Leitlinie, die dann doch keine Leitlinie wurde, aber eine Verwaltungspraxis wurde.
Genau, die auch noch nie schriftlich ausformuliert war,
aber angewandt
aber gelebt wurde, ja, die ist inzwischen auch überholt. Die BaFin hat bereits im Juli öffentlich kommuniziert, dass sie mit sofortiger Wirkung neue Fonds mit nachhaltigen Zusätzen im Namen nach dem Standard der ESMA zulassen
wird. Ja, wir hatten ja auch mal einen Podcast mit Herrn Dr. Pötsch und der hat auch gesagt, in dem Moment, in dem die ESMA-Leitlinie raus ist, werden Sie Ihre eigene Verwaltungspraxis über Bord werfen und die Inhalte der ESMA-Leitlinie übernehmen. Da war die BaFin, ich hatte das Gefühl, sogar ganz erleichtert, dass es dann diesen europäischen Standard gab und sie jetzt nicht mehr mit ihrer Verwaltungspraxis da weiter operieren muss. Wir haben also einen Ausschluss jetzt erwirken können, also die Rückgängigmachung des Ausschlusses erwirken können. Was bedeutet das jetzt für die einzelnen Fonds? Weil das Zielmarktkonzept ist ja nur eine grundsätzliche Feststellung, wie sich Fondsanbieter und der Vertrieb dazu positionieren. Das heißt ja noch lange nicht, dass dann jeder einzelne Fonds das auch berücksichtigen muss.
Genau.
Was passiert jetzt auf Fondsebene?
Das ist die große Frage und da sind wir alle gespannt. Der Wegfall des Mindestausschlusses bedeutet zunächst nur, dass Investitionen in konventionelle Rüstungsgüter grundsätzlich zulässig sind. Dazu müssen Fonds aber ihre Anlagestrategien und Anlagekriterien in Sachen Nachhaltigkeit anpassen. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt schon intensive Gespräche geführt werden mit den Vertriebsstellen, aber auch mit Anlegern.
Vor allem institutionellen vermutlich.
Genau, vor allem institutionellen Anlegern, wie sie hinsichtlich Investitionen in Rüstung in nachhaltigen Produkten stehen und was gehen könnte und wo sind die roten Linien. Das wird sicherlich noch eine spannende Evolution werden.
Genau, weil eins müssen wir schon festhalten, was wir geschafft haben, ist im Ergebnis natürlich sehr gut, weil wir diesen Ausschluss für Rüstung beseitigt haben, aber ohne eine inhaltliche Neubewertung des Themas vorzunehmen. Wir haben uns nur darauf bezogen, dass es jetzt einen europäischen Standard gibt in Form der Leitlinien der ESMA, den es nicht gegeben hat, als wir das Zielmarktkonzept mit den Banken verabschiedet haben. Wir haben also praktisch unter einer mehr oder weniger formalen Betrachtungsweise uns dem neuen Regime angepasst. Wir haben keine inhaltliche Neubewertung vorgenommen, weil sich da die Branche, also zumindest einige in der Branche, da geht wirklich ein Riss durch die Branche, durchaus auch noch schwer getan hat. Und jetzt werden wir mal sehen, wie die Kunden reagieren, ob sie es dann umsetzen können. Und dann werden wir mal sehen, was dann tatsächlich passiert auf Fondsebene und ob sich dann die Bereitschaft erhöht hat, in die Verteidigungsindustrie zu investieren. Wir haben ja aber noch viele Bestandsfonds. Die müssen ja jetzt auch alle angepasst werden.
An die Anforderungen der ESMA-Leitlinien.
An die Anforderungen der ESMA-Leitlinien. Wie wird das denn vonstatten gehen? Was sind denn dann jetzt die nächsten Schritte konkret?
Das ist tatsächlich spannend und neu gegenüber der BaFin-Verwaltungspraxis, die grundsätzlich nur für neu aufgelegte Fonds galt. Die Leitlinien der ESMA sind auch für alle Bestandsfonds anzuwenden, die ESG-relevante Zusätze im Namen tragen. Und diese Bestandsfonds bekommen 6 weitere Monate Zeit, um sich umzustellen. Die ESMA-Leitlinien gelten EU-weit ab dem 21. November. Und Bestandsfonds sind dann spätestens zum 21. Mai 2025 an die neuen Anforderungen anzupassen. Und sie können sich insoweit anpassen, als sie die entweder den ESG-Zusatz im Namen behalten und dann die neuen Kriterien der Leitlinien übernehmen, oder sie können auch den Namenszusatz streichen, wenn sie lieber die bisherige Anlagestrategie, die nicht ganz den Kriterien der ESMA entspricht, beibehalten wollen.
Verlassen wir den Themenbereich Ausschlüsse, Zielmarktkonzept, Vornamensrichtlinien und Rüstung und gehen zu einem anderen wichtigen Punkt, nämlich dem Thema Transformation. Wir haben ja immer bemängelt, dass Transformation auch in dem, was die BaFin gemacht hat, in der gescheiterten Richtlinie, die dann eine Verwaltungspraxis wurde, das Thema Transformation nie berücksichtigt hat. Wir haben immer gesagt, Transformation ist aber vielleicht die wichtigste Stellschraube überhaupt. Wie können wir Unternehmen, die sich bemühen, von braun nach grün zu werden, die Finanzierung entziehen? Das ist ja kontraproduktiv. Wir brauchen etwas, was Transformation berücksichtigt. Wie wird denn das Thema jetzt von der ESMA behandelt?
Wir haben in den ESMA-Leitlinien zum ersten Mal eine klare Anerkennung, dass Fonds, die eine Transformationsstrategie verfolgen und den Namenszusatz Transition benutzen, Bestandteil des Nachhaltigkeitsuniversums darstellen. Das ist etwas, auf das wir lange hingearbeitet haben. Und das ist der erste Schritt in Richtung Anerkennung von Transformationsstrategien, insofern sehr positiv zu bewerten. Und die ESMA tut es dadurch, dass sie einerseits an die Ausschlusskriterien in solchen Fonds den niedrigeren Standard ansetzt. Das heißt, hier genügen eben als Mindeststandard die Ausschlüsse nach dem Standard der Climate Transition Benchmarks. Zugleich fordert die ESMA aber, dass sich die Portfolien auf einem klaren und messbaren Übergangspfad befinden. Und da wird es sicherlich auch noch Diskussionen geben mit den Aufsichtsbehörden, was das sein kann. Was aber auch positiv ist, ist, dass die ESMA das Thema Transition und Übergang nicht allein auf den Aspekt Klima einengt, sondern es können auch andere Umweltziele oder auch soziale Ziele sich in diesem Spektrum bewegen und durch Transitionsstrategien abgebildet werden.
Das ist grundsätzlich sehr positiv zu bewerten. Sie haben es ja gesagt, Frau Kuppe, wir haben uns da sehr lange dafür eingesetzt. Wir haben, da können wir vielleicht später nochmal drauf kommen, da auch schon Gehör gefunden bei der EU-Kommission. Aber es ist nicht alles so gut, was da bei diesem Transition-Pfad von der ESMA so steht. Es liegen Steine auf diesem Pfad in Form von unbestimmten Rechtsbegriffen, wie zum Beispiel dem unbestimmten Rechtsbegriff eines Meaningful Investments in Anlagen im Sinne der Offenlegungsverordnung. Was ist denn Meaningful? Wie viel darf es denn sein?
Das Meaningful betrifft nochmal eine andere Fondskategorie. Also bei Transition haben wir den unbestimmten Rechtsbegriff Transitionspfad. Das müssen wir natürlich ausdefinieren. Das Meaningful betrifft die Anforderung an Fonds, die sich als nachhaltig bezeichnen. Also irgendwas mit Sustainability im Namen tragen. Und da gibt es tatsächlich die sehr schwammig formulierte Anforderung, dass diese Fonds in bedeutender Weise, also meaningfully, in nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung
sind es jetzt 20%,
investieren 50? Sollen.
Wie viel, was darf ich mir darunter vorstellen unter Meaningful?
Wir sammeln noch Informationen aus dem Markt, wie die Aufsichtsbehörden das sehen. Und tatsächlich gibt es da sehr große Abweichungen. Die BaFin scheint hier sehr vorsichtig zu agieren und sich tatsächlich die Nachhaltigkeitskonzepte der einzelnen Fonds im Einzelnen anzuschauen, ohne von vornherein mit einem klaren Mindestanteil um die Ecke zu kommen. Andere Aufsichtsbehörden sind da deutlich forscher. Also wir hören teilweise eben von 50%.
Ja, die Franzosen wollen Schwellenwerte.
In den Raum geworfen werden. Aus Dänemark hört man sogar die Anforderung, dass Fonds mit dem Namenszusatz nachhaltig ausschließlich in nachhaltige Investitionen investieren sollen. Also dann wäre
sehr interessante
dieser Namenszusatz
Auslegung von Meaningful, muss ich
nur
sagen,
für Artikel 9 Produkte vorbehalten.
Dann hoffen wir mal, dass sich diese dänische Meinung nicht durchsetzt, weil das wäre sehr kontraproduktiv.
Hoffen wir sehr. Die Aufsichtsbehörden versuchen sich jedenfalls zu koordinieren. Es gibt Gespräche auf Ebene der ESMA, um hier zu einem gemeinsamen Verständnis zu kommen. Aber ob das gelingen wird angesichts dieser unterschiedlichen Ansätze.
Über welchen Zeitrahmen
reden
wir denn da? Wie lange werden die denn brauchen, um das zu definieren?
Es gibt Informationen darüber, dass sich die Aufsichtsbehörden diese oder nächste Woche treffen, aber ob dabei konkrete Ergebnisse rauskommen werden, wissen wir nicht.
Was wir auch nicht wissen, ist, wie es weitergehen wird mit der Offenlegungsverordnung. Vor der Europawahl hatten wir ja schon eine Konsultation angestoßen von der EU-Kommission zu einer Überarbeitung der SFDR. Und da gab es ja auch erstmalig den Vorschlag, Kategorien einzuführen in Artikel 8 und in Artikel 9. Das große Missverständnis auszuräumen, dass Artikel 8 und Artikel 9 nicht als Gütesiegel oder als Label oder als Marke gedacht waren, sondern als ein Standard für eine Offenlegung dessen, was drin ist, was der Markt aber völlig ignoriert hat und eben doch Labels draus gemacht hat. Das hat inzwischen die Kommission auch gesehen und hat gesagt, naja, wenn der Markt es nun mal so macht, dann müssen wir uns vielleicht dem Markt anpassen und Kategorien einführen. Bestimmte Kategorien für Artikel 8 und Artikel 9 Fonds. Wie geht's denn jetzt nach der Europawahl bei diesem Projekt weiter? Und welche Kategorien, vielleicht fassen wir das nochmal zusammen für die Zuhörer, welche Kategorien waren das eigentlich? Wie könnte der neue Artikel 8 aussehen?
Vielleicht bevor ich auf die einzelnen Kategorien eingehe, ist auch spannend festzuhalten, dass diese Idee der Produktkategorisierung auf ein enormes Echo gestoßen ist. Also inzwischen haben sich, glaube ich, alle EU-Institutionen, die irgendwas in Sachen Nachhaltigkeit zu sagen haben, zu diesem Thema positioniert. Wir haben Positionspapiere des EU-Parlaments, der ESAs, der ESMA separat gesehen. Das Einzige, was noch fehlt, und ich glaube, das ist so der entscheidende Baustein, sind die Empfehlungen der EU-Plattform für Sustainable Finance, denn die EU-Plattform wurde von der EU-Kommission explizit damit beauftragt, einen Vorschlag für die Produktkategorisierung zu entwickeln. Und dieser Vorschlag soll nach dem aktuellen Stand voraussichtlich Anfang Oktober veröffentlicht werden. Und das wird wahrscheinlich die Grundlage für die EU-Kommission sein, an dem Thema weiterzuarbeiten. Und wahrscheinlich wird sich die EU-Kommission noch einige Zeit nehmen, um dann wirklich auch mit einem ausformulierten Vorschlag um die Ecke zu kommen. Wir erwarten einen Regelungsvorschlag im Frühjahr 2025. Was die Kategorien angeht, so gab es zwei Optionen. Erstens bei Artikel 8 und 9 zu bleiben und diese zwei Artikel einfach durch zusätzliche Kriterien zu unterfüttern. Und die zweite Option bestand darin, materielle Kriterien für nachhaltige Produkte zu entwickeln. Nach unserem Verständnis verfestigt sich doch die Tendenz zu der zweiten Option.
Was wir auch wollten.
Genau, was wir auch präferiert haben. Und da ist die Rede zumindest von drei Kategorien. Einer Kategorie für Produkte, die umfassend nachhaltig investieren, also Sustainable Investments. Eine Kategorie für Produkte, die die nachhaltige Transformation fördern wollen, also Transition. Und dann eine Kategorie für Produkte, die im Sinne von bestimmten ESG-Standards, ESG-Werten investieren. Das wäre dann so eine Art Auffangkategorie vielleicht für die heutigen Artikel 8 Fonds.
Ich denke, wir werden dann wieder zurückkommen auf Schwellenwerte und Meaningful und so weiter. Ich denke, auch das wird dann bei den Kategorien eine Rolle spielen. Vorerst danke ich Ihnen ganz herzlich, Frau Cooper, für die wie immer äußerst aufschlussreichen Ausführungen Ihrerseits und Ihnen, liebe Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank auch von meiner Seite.